bekommen, auch wenn sie nicht so geistlich sind wie wir. In den durchschnittlichen charismatischen Gemeinden, die ich so kenne in Deutschland, es gibt keinen Platz für Schwache. Das ist nur Sieg und Power und boom, boom, boom. Da ist kein Platz für die Schwachen. Die fallen durch die Roste durch. Die sitzen hinten in der letzten Reihe noch eine Weile und dann sind sie ganz weg. Und wenn du eine Gemeinde dir anschaust, über die Jahre, man hat hunderte, sagen wir es eine Gemeinde, die hat vielleicht 200 Leute, im Laufe der letzten 5, 6, 8 Jahre, sie hat Dutzende, vielleicht Hunderte von Leuten verloren. Aber sie gehen immer noch siegreich weiter und merken gar nicht, ja, dass sie gar nichts haben für diese Leute, dass sie denen gar nicht helfen können. Nehmt einander an, wie Christus euch aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ach, mehr sage ich jetzt nicht zu dem Thema, weil morgen, wenn wir über eine ganz starke Bibelstelle, morgen sprechen wir gar nicht, übermorgen, eine Bibel, dann kommen wir nochmal über diese ganze Sache mit Beziehungen und Einheit und so weiter. Also sie waren am Beten und sie hatten ein Ziel und sie waren alle auf dieses Ziel ausgerichtet. Alle wollten sie, dass die Verheißung des Vaters sich erfüllt, dass der Heilige Geist kommt. Alle wollten das. Ich glaube, wenn du heute in Gemeinden ein Interview machen würdest, sagen wir in irgendeiner normalen, sogenannten normalen Gemeinde, na, die Leute würden schon ja sagen, ja, wollen wir Erweckung? Ja. Dann sagt der Pastor, super, am Freitag machen wir Gebetsnacht. Und da kommen nur noch 20% von denen, die vorher das große Halleluja gerufen haben. Wenn wir etwas wirklich wollen, wird es erkennbar sein an dem, was wir bereit sind, dafür zu geben. Ja? Wenn ich manchmal heiß bin auf irgendwelche Computerteile oder irgendwas, ich kann durch die ganze Stadt fahren. Das macht mir gar nichts. Aber wenn meine Frau manchmal mit mir irgendwo einfach, ach, ich sage, Schatz, ist doch so viel Verkehr, ist doch Stress, ach komm, das ist eh nur Tante, lass uns zu Hause bleiben, wir sitzen auf der Terrasse, wir genießen. Ich habe keine Lust, mich da einzusetzen, ja, nicht immer, ich bin nicht immer so, aber manchmal, ja. Aber wenn das so ein Computerteil ist, ich könnte noch abends um 10 losfahren, irgendwo hin, um was besorgen, da bin ich total heiß. Und wie ernsthaft du etwas willst, wird erkennbar daran, was du bereit bist, dafür zu tun. Und sie waren bereit, sie waren alle da, einmütig, im Gebet und nach Englisch und Griechisch auch im Flehen. Warum Elberfelder da irgendwas weglässt, ich weiß es nicht. Sie haben gefleht, Halleluja, Gebet und Flehen. Das ist, was sie hatten, das war eine Dringlichkeit, eine Intensität. Und ich glaube, dass sie noch etwas gemacht haben. Wir sehen es in den Versen dann später, die wir heute nicht behandeln werden, die ich auch ganz weglassen werde, wo sie den Matthias oder den fehlenden Apostel gewählt haben. Na? Da siehst du, dass sie also diese Zeit auch benutzt haben, herauszufinden, was sagt Gottes Wort über unsere Situation. Zum Beispiel haben sie da hochinteressante Worte aus Psalmen gefunden über den Judas. Kannst du dann in der Bibel dann sehen, die Parallelstelle. Interessanterweise steht, wenn du diesen Psalm aufschlägst, nicht Psalm über Judas, sondern unter der Leitung des Geistes waren sie imstande, allgemeine Worte Gottes aus eben der Bibel, wie sie hatten, das Alte Testament, zu nehmen und zu sagen, das ist das Wort des Herrn für diese Situation. Das war überhaupt eine interessante Fähigkeit, die sie hatten. Denn wenn du durch die Apostelgeschichte gehst, dann siehst du, dass sie permanent Altes Testament zitieren. Wenn du diese Stellen nachschlägst, du wärst nie im Leben darauf gekommen, diese alttestamentliche Stelle für diesen konkreten Fall anzuwenden. Sie waren so geleitet vom Heiligen Geist, dass sie solche Stellen fanden und den Mut hatten. Ich kann mir vorstellen, da waren bestimmt auch ein paar Theologen, haben gesagt, das ist jetzt aber aus dem Zusammenhang gerissen. Ja? Das ist immer, wenn man so über Jesaja predigt oder irgend so ein prophetisches Teil, dann kommen immer so ganz kluge Bibelkenner und die sagen, aber das ist jetzt wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist immer so. Aber was sagt man zu den Aposteln? Die nehmen da Psalm, was ist es? Ich weiß nicht, irgendein Psalm. Und dann sagen sie, sein Amt wird ein anderer bekommen. Das ist Judas. Ja, woher wissen sie das? Weil der Geist sie leitet, das kann man nicht beweisen. Der Geist hat sie geführt. Und ich glaube, in der Weise, sie haben also gebetet und das Wort geforscht. und herausgefunden, was sagt Gottes Wort für unsere Situation. Und du kannst dich dann erinnern, in Kapitel 2, als der Heilige Geist dann kommt, Petrus steht auf und predigt und dann bezieht er sich auf Joel. Ja? Und er sagt, dies ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Und ich glaube nicht, dass das in dem Moment ihm eingegeben wurde. Ich glaube, sie haben dort gesessen, sie haben gebetet und dann kam einer auf die kluge Idee. Hey, auf was beten wir hier? Auf was warten wir? Auf die Ausgießung, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Na, lass uns mal forschen. Vielleicht steht in den alten Schriften etwas drin über das Kommen des Heiligen Geistes und wir können daraus noch Hinweise bekommen, die Jesus uns vorenthalten hat, weil er möchte, dass wir forschen. Viele Dinge sagt Gott nicht, weil wir forschen sollen. Und sie kamen auf die Idee, hey Mensch, und einer sagte, du weißt du, bei Joel, da steht doch was. Dann haben sie Joel studiert und haben gesehen, da ist das Ausgießen des Heiligen Geistes beschrieben. Und deswegen haben sie dann zu Pfingsten gesagt, das ist Joel. Weil sie haben auf Joel, auf diese Verheißung gewartet. Sie haben kapiert, das, worauf sie warten, ist das, was Joel beschrieben hat. Und dann haben sie also diesen Vers gefunden, den dann in kleiner Abwandlung Petrus ja auch bringt. Und im Original heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Da ist es beschrieben, Gott wird seinen Geist ausgießen. Und ich bin sicher, irgendwann, wenn Sie lang genug diesen Vers angeschaut haben, wahrscheinlich viel schneller als wir, haben Sie festgestellt, da steht ein Danach. Und wenn in der Bibel ein Danach steht, gibt es auch ein Davor. Logisch. So, wenn es heißt, danach wird Gott das tun, dann haben Sie gesagt, ja, nach was denn? Und so haben sie ein Bibelstudium gemacht und haben geschaut, was sind denn die Bedingungen, die Gott gibt, damit es kommen soll. Und da kamen sie zu diesem Thema Hingabe, zu diesem Thema bereit sein für Veränderung, zu diesem Thema einfach umzukehren zu Gott. Joel 2, doch auch jetzt spricht der Herr. Das ist die Bedingung, die nachher dann Kapitel 3, Vers 1 oder in meiner Bibel ist es 2, 28, dann steht mit danach. Wenn ihr das getan habt, danach werde ich ausgießen. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt zu mir um mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und deswegen heißt es in der Apostelgeschichte, mit Flehen, mit Gebet und Flehen suchten sie einfach diese Erfüllung. Kehrt um zu mir. Zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn, groß an Gnade, lässt sich das Unheil gereuen. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen. Manche Gemeinden wollen Erweckung haben und dann gibt es eine kleine Gebetsgruppe, aber einfach, es gibt nie ein wirkliches Feuer, weil in der Ältestenschaft wird nicht gebetet. Und das kann niemals funktionieren. Niemals kann der Geist des Gebetes kommen über eine Gemeinde, wenn da eine kleine Gebetsgruppe da ist, aber die Ältesten können nicht heiß und mit Dringlichkeit und flehentlich beten, sondern sie können nur geschäftsmäßige Sitzungen abhalten. Da wird niemals das Feuer Gottes kommen. Und wahrscheinlich, wenn es kommt, die Ältesten werden es gar nicht erkennen und werden wieder mal Feuerwehr spielen. Wie das so viele Male der Fall ist. Ich glaube, Gott hat ein großes Problem mit der Leiterschaft. Und Gott bringt Aufbrüche und dann kommen wir als Leiter daher und haben nichts anderes zu tun, als mit einem riesen religiösen Schaumlöscher das alles wieder auszulöschen. Und dann sagt man, ja, vor 3 Jahren hatten wir diese Welle des Heiligen Geistes mit Lachen und mit Weinen und mit dies und das. Aber jetzt ist es wieder abgeebbt. Ja, da, wo man es ausgelöscht hat, in den Meetings, wo ich gehe, da brennt es lichterloh. Welche Scheinheiligkeit, man löscht es aus und dann sagt man, wir glauben, diese Zeit ist vorbei. Das war nur eine Welle. Und hier wird die Ältestenschaft angesprochen. Versammelt die, bringt die Ältesten zusammen. Die Priester, die Diener des Herrn, sie sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen: Herr, blicke mitleidig auf dein Volk, gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sich spottern. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und ich glaube, hier ist einer der wichtigsten Schlüssel für eine Bewegung des Geistes, dass wir ein Herz bekommen für Gott und dass wir kapieren, mit unserer Schlappheit, mit unserer Laschheit, mit unserem mangelnden Gegenwart Gottes, mit unseren langweiligen Programmen und langweiligen Gottesdiensten. Gott wird verhöhnt. Die Leute draußen sagen, ja, wenn Gott lebendig wäre, dann müsste man davon was sehen. Ja? Wenn wir verstehen, das, was wir haben, auch das Beste, was wir finden im Land, hier bei euch in der Schweiz oder in Deutschland, auch das Beste bringt nicht wirkliche Ehre für Gott. Wir brauchen etwas ganz, ganz anderes. Und wenn das beginnt, uns zu schmerzen, Gott wird verhöhnt, Gott wird nicht gesehen, Gott wird nicht erkannt an uns. Es ist nicht so wie bei Jesus. Jesus kam und er tat seine Dinge und er lebte sein Leben und er konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir sind von Jesus in diese Welt gesandt, genauso wie Jesus vom Vater gesandt wurde. Und wir sollten auch sagen, wer uns sieht, sieht den Christus. Ich glaube, das ist die Berufung jeder Gemeinde. In jeder Stadt soll Christus lebendig repräsentiert werden. Und wir können in aller Wahrhaftigkeit und aller Demut sagen, wenn du wissen willst, wie Jesus aussieht, dann komm mal zu uns. Wer uns sieht, der sieht Jesus. Das ist unsere Berufung. Da sollen wir hinkommen. Und Gott will uns dahin bringen. Und dieses Motiv, wir leiden darunter, dass Gott verunehrt wird, dass Gott verspottet wird, dass er nicht als der angesehen wird, der wirklich ist. Das treibt uns ins Gebet, das treibt uns zum Flehen und zum Rufen und auch zum Weinen. Also wenn ich die Signale der Zeit richtig deute, dann habe ich den Eindruck, es wird eine gewaltige Welle von Buße auf uns zukommen. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Wollen wir vielleicht in 3 Jahren uns noch einmal sprechen und dann schauen wir. Ich bin kein Prophet oder irgend sowas. Ich sehe nur Dinge anbrechen. Gott tut es immer. Es fängt ganz klein irgendwo an und dann nimmt es immer mehr zu und immer mehr zu. Ja? Und das heißt nicht, wenn wir weinen werden, dass die Zeit der Freude vorbei ist. Wir weinen und danach ist so eine reine, schöne Freude, die nicht gemacht ist, die nicht gekurbelt ist, die nicht irgendwie menschlich herbeimanipuliert ist. Ja? Sondern die einfach aus der Tiefe kommt, die so wunderbar ist, die so rein ist. Und Gott möchte, dass wir beginnen, uns mit ihm zu identifizieren. Und dass wir sehen einfach, er hat echte Probleme mit dem, was wir Volk Gottes und Gemeinde nennen. Und wir können unsere Aufgabe, so wie wir sind, gar nicht richtig gerecht werden. Und wir können ihn nicht repräsentieren. Und das ist hier die Aufforderung, ja, sie sollen weinen. Blicke mitleidig auf dein Volk, gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sich spotten und man sagt, wo ist ihr Gott? Und auch das wiederum muss und wird auch der Geist Gottes wirken. Dieses Anteilnehmen an Gottes Ehre, dieses Betrübtsein darüber, dass er nicht gesehen wird und dass er nicht verherrlicht wird und dass eigentlich unsere Niederlage dazu dient, dass er verspottet wird. Jesaja 52, Vers 5. Gott sagt, mein Volk ist umsonst weggenommen worden, seine Beherrscher höhnen. Ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Und das wird etwas werden, was uns bewegt, dass Gott leidet unter dieser Situation. Das ist nicht nur, wir brauchen etwas, er braucht etwas. Gott braucht etwas. Ja? dass er zum Zuge kommt. Und wir können darum beten, dass der Heilige Geist kommt und uns einen Eifer gibt, ein Verlangen gibt, dass er geehrt und gesehen wird. Das ist, was ich so liebe bei David. Das ist eines der herausragenden Qualitäten bei ihm, dass er einen Eifer hatte für die Ehre des Herrn. Kannst du dich erinnern, wie er zu Goliath kommt? Ja, Goliath hat da seine Späße gemacht und er sagt, du hast Gott verhöhnt. Und das ist das Problem. Und deswegen werde ich dir heute den Kopf abschlagen. Du hast meinen Gott verhöhnt. Und ich kenne Gott, er wird es niemals zulassen, dass man seine Ehre in den Schmutz tritt. Und er war ein Streiter für die Ehre Gottes. Woher wusste er, dass Gott mit ihm sein würde? Ich glaube, es war dieser Eifer um die Ehre Gottes in ihm, dass er gar nicht mehr wusste, ist es jetzt Glauben oder was ist das jetzt eigentlich? Er wusste einfach, ich kann es nicht ertragen, diesen Goliath weiter lästern zu hören. Ich kann es nicht ertragen, ja. Und das war in ihm. Das war eine Gabe von Kühnheit, ein Eifer Gottes. Halleluja, Halleluja. Oh, das ist wunderbar. Paulus spricht davon, dass Gott dem Titus einen Eifer ins Herz gegeben hat. Wenn Gott das für Titus tun kann, er kann es für dich und für mich auch tun. Das Problem ist, dass das wieder so ein Gebet ist, was wir selten hören in unserer Gebetsversammlung. Gott, gib mir wirklich einen Eifer für dich. Wir beten irgendwas, aber komischerweise nicht das, was in der Bibel steht. Lass uns doch forschen, was die Leute in der Bibel für wichtig gehalten haben und was sie gebetet haben. Wenn wir beginnen zu beten, was in der Bibel gebetet wird, ich glaube, in Kürze, Dinge würden anfangen, sich herumzudrehen. Und was vorher Nebensache war, wird Hauptsache und umgekehrt. Und das wird uns sehr gut tun. Glaubt ihr nicht auch? Ist alles sehr ernst, was ich sage, aber dahinter ist, Gott wird kommen. Gott selbst wird sich erweisen. Gott wird sich erweisen als der Lebendige. Und dann wird alles viel, viel einfacher werden. Und wir werden wirklich überwältigt sein von der Furcht des Herrn. Wir werden vielleicht Versammlungen haben, wo wir nicht mehr zum Predigen kommen, ja, weil wir stundenlang entweder total verloren sind in der Anbetung oder vielleicht auf dem Boden sind und nur weinen und schluchzen. Ich glaube, dass Gott solche Dinge tun wird. Ich habe den Eindruck, wenn ich so durchs Land schaue, das Weinen hat schon angefangen. Und sie haben gesagt, Gott, was ist die Bedingung für Joel 3? Und sie schaute nach, danach, nach was? Und dann sehen sie, da ist Buße angesagt, da ist ein Flehen, da ist eine Anteilnahme an Gottes Ehre. Und da ist ein Verlangen einfach, dass Gott wirklich selber kommt und dass er sich erweist. Halleluja. Darf ich mal fragen, wie viele Minuten haben wir auf dem Tape noch? Oh. Nehmen wir noch einen Punkt, den ich eigentlich schon irgendwie ein bisschen erwähnt habe. Vers 16. Apostelgeschichte 1,16. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Und worüber, das ist jetzt hier nicht unbedingt jetzt das Thema, aber hier sehe ich etwas. Sie waren wirkliche Nachfolger des Herrn. Wenn wir die Evangelien studieren, dann sehen wir immer bei Jesus, auf dass die Schrift erfüllt wird. Wir sehen, er sagte, alles, was über mich geschrieben steht, muss erfüllt werden. Immer sehen wir diese Hingabe an das geschriebene Wort. Er wusste noch nichts von textkritischer Exegese und diesen ganzen hypermodernen Schnickschnack. Er wusste nichts davon, preis dem Herrn. Johannes 13, 18. Die Schrift muss erfüllt werden. 10, 35, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Das ist der Maßstab und sie muss sich am Ende erweisen. Und wiederum 17, 12, Johannes 17, 12, damit die Schrift erfüllt werde. Das ist eine große Leitlinie bei Jesus. Sein ganzes Leben, seine Entscheidungen, sein Weg dann nach Jerusalem, um zu leiden, gekreuzigt werden. Alles nur, damit die Schrift erfüllt wird. Das war seine oberste Maxime, damit die Schrift erfüllt wird. Und was ich so fantastisch finde, dasselbe, diese radikale Hingabe, das heißt also, darüber brauchte man nicht zu diskutieren, das war kein Punkt. Ja, aber sollen wir das jetzt irgendwie nicht ein bisschen relativ sehen? Immerhin unsere Kultur ist anders, das mit Jesus ist schon ein paar Wochen zurück und wir leben in einer schnelllebigen Zeit, hätten Sie vielleicht sagen können. Ja, so was heute Leute sich ausdenken. Ja. Nein, sie hatten dieselbe Haltung wie Jesus. Es muss die Schrift erfüllt werden. Das finde ich so stark. Das haben sie gelernt von Jesus. Immer die Schrift, die Schrift, die Schrift. Was sagt die Schrift? Und wir können auch solche Menschen werden. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ob wir eine Berührung Gottes, ein Wirken des Heiligen Geistes sehen, ob wir eine solche Hingabe an das Wort bekommen, wie das hier bei den Jüngern, bei den Aposteln da war. Hingabe an das geschriebene Wort Gottes. Da sind Dinge über dich geschrieben. Und du kannst auch aufstehen und sagen, jetzt trenne ich mich von meinem ungläubigen Geschäftspartner, jetzt mache ich Schluss mit dieser vorehelichen Beziehung, damit die Schrift erfüllt wird. Die Schrift soll sich als wahr zeigen in meinem Leben. Zu glauben, die Bibel ist Gottes Wort, ist eine Sache. Aber zu sagen, ich möchte, dass die Bibel in meinem Leben Gottes Wort wird, das ist eine andere Sache. Und wir können Entscheidungen treffen und dann kommen wir aus diesem Gefühlsgedusel heraus. Ja, aber ich kann doch nicht, meine Freunde, und ich habe ihr doch so viel Hoffnung gemacht. Auf das die Schrift erfüllt wird, sag, tut mir leid, dass ich das Ganze überhaupt angefangen habe. Der Herr segne dich, aber ich kann nicht anders. Das ist der Weg, den ich gehen muss. So sagst du zu deinem ungläubigen Geschäftspartner, so sagst du hierzu, so sagst du dazu, so sagst du zu einigen Büchern aus deinem Bücherregal, auf das die Schrift erfüllt wird und wie Jesus den Tempel gereinigt hat, nimmst du eine Geißel und gehst mal durch deinen Bücherschrank und schwingst die Peitsche und fliegen da mal ein paar Teile raus. Vielleicht müssen auch ein paar Videos mal hops. Wer weiß. Auf das die Schrift erfüllt wird. Dass Gott sagen kann, schau an, jemand begreift meine Heiligkeit. Auf das die Schrift erfüllt wird. Leute sagen, du bist doch blöd. Als ich mich bekehrt habe, ich habe diese ganzen Platten kaputt gemacht. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Dutzende von früher hatte man keine CDs, da hat man LPs gehabt, das war noch Handarbeit. Da musste man die über dem Knie zerbrechen, nach 4 Schallplatten, man hat ein wundes Knie gehabt. Da kommen die Leute, du bist doch der Depp, das kannst du doch verkaufen. Ich sage, was? Dieses Teufelzeug soll ich anderen andrehen? Das ist doch nicht zu verantworten. Auf das die Schrift erfüllt wird, habe ich das Zeug zerbrochen. Und das war gut. Das tat mir gut. Ich dachte, wow, das soll der Teufel sehen. Erst bete ich diesen Plunder an und dann ab in den Müll. Auf das die Schrift erfüllt. Wir müssen ein bisschen mehr fanatisch werden. Wir sind so bürgerlich wohl anständig. Wir sagen, du, innerlich habe ich mich von meinem Buddha auf meinem Kaminsims längst getrennt, innerlich. Weißt du, das reicht doch. Und wenn der Pastor kommt, da hänge ich ein Deckchen drüber, weißt du. Und das ist doch Kunst. Ich bitte dich, du willst doch mir nicht sagen, dass da der Teufelchen in diesem kleinen Buddhachen drin ist. Wenn der Eifer des Herrn dich packt, dann wirst du sagen, in meinem Haus ist nichts, was gegen Gott ist, was sich an die Stelle von Gott setzt. Ich werde keine Götzen dulden. Du sagst, das ist doch kleine Maske aus Kenia. Kleine Maske, weißt du, was in Kenia da läuft, was die da machen? Mein lieber Mann, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann merkst du aber, was da alles los ist. Und raus mit dem Plunder, weg damit! Ich habe gehört, bei Walter Heidenreich, die haben jetzt Gottesdienst mit einer großen Tonne. Eine große Tonne stellen sie auf die Bühne und dann predigen sie Buße und dann fliegen aber die Teile. Die Pornovideos, die Drogen und immer ist die Tonne voll und dann machen sie ein Feuerchen. Ja, da ist Stimmung in dem Laden. Und dann gehen die Leute nach Hause und schwingen mal die Peitsche der Reinigung und dann müssten sie mal den ganzen Kram aus. Da kommt aber Freude auf, wenn man durch ist. Gottes Wort ist der Maßstab. Was er sagt, gilt. Was er sagt über Sex, was er sagt über Geld und über Redlichkeit im Umgang mit Geld und Obrigkeit. Und was er sagt er und das meint er. Und wenn er sagt, wenn wir den Zehnten zurückhalten, dann bestehlen wir ihn, dann meint er damit, dass wir ihn bestehlen. Und wenn er sagt, das bringt Fluch, dann meint er, das bringt Fluch. Es ist so einfach. Es ist absolut simpel. Wir müssen nur mal sagen, ja, aber so kann man es heute, warum eigentlich nicht? Das muss über Bord, diese Überheblichkeit. Ich weiß, was Gott gemeint hat. Er meinte nur, im Prinzip. Ja, schon mal sowas gehört? Ich hatte auch mal im Prinzip, ja, bestimmten Dingen zugestimmt in der Bibel. Aber dann habe ich eine Sonderlehre gehabt. Die ging so, das ist für die Schwachen. Das Wort ist für die Schwachen. Aber die Starken, die Reifen, die wissen damit umzugehen, die wissen die Gefahren der Sünde im Griff zu haben, für die ist die große Freiheit da. Du, Gott war so gnädig, Gott flog tausende von Kilometern einem Mann Gottes von Amerika. Der kam zu mir und ohne Vorwarnung piekste er seinen Finger auf meine Brust und sagte, wie sieht es mit dieser Sache aus? Und ich sehnte mich nach diesen viel zitierten Falltüren aus den Ritterfilmen, ja, die aufgehen würden und man würde runtergleiten und nie wieder auftauchen. Und da war keine Falltür und der bohrte seinen Finger auf meine Brust und sagte, mein Lieber, wie sieht's mit dieser Geschichte aus? Und ich konnte nur noch stammeln, wie weißt du eigentlich, kann ich mit dir seelsorgerlich sprechen? Ich sah da ganz schön blass aus. Und dann habe ich das Ding aus meinem Leben rausgetan und Gott hat mir gesagt, ich soll nicht damit rumspielen. Wenn das Wort ist und wenn das Wort sagt, so ist es, dann ist es so. Und dann habe ich keine Sonderoffenbarung. Für die Starken ist das aber alles ganz anders. Früher habe ich gedacht, der Zehnte, das ist ja primitiv. Ich gebe, wie der Geist mich leitet. Ja, das klingt doch gut. Irgendwann habe ich mal die kluge Idee gehabt, ja, wenn nun der Zehnte ist und wenn ich aber gebe, so wie der Geist mich leitet, weil ich ja nicht an den Buchstaben gebunden bin, dann werde ich doch mal nachrechnen, wie viel ich gebe. Und es war deutlich weniger als der Zehnte und dachte, das kann nicht die Geistesleitung sein. Weil die Geistesleitung wird niemals dem geschriebenen Wort widersprechen. So hat mich nicht der Geist geleitet, sondern mein Geiz. Fängt zwar auch mit G-E-I an, aber der Rest war deutlich anders. Lass uns eine radikale Hingabe haben an das Wort Gottes für uns selbst. Ich meine nicht diese überkandidelten Eiferer, die immer das Wort Gottes den anders überbraten, sondern ich meine wir selbst. Ja? Und wir nehmen es für uns und wir prüfen uns und wir sagen, Gott, zeig du mir, wo ich abweiche. Und es ist ganz einfach. 100% sind 100%. Ja? Und mit der Sünde ist es wie mit dem Fahrradfahren. Ja? Eine Nadel oder Nagel oder sowas in deinen Reifen, du sagst auch nicht, also bitte, wenn wir mal die Oberfläche meines Reifens in Quadratzentimetern ausrechnen würden, prozentual gesehen, diese eine Nadel nimmt einen so geringen Platz ein, das kann man wirklich vernachlässigen. Dieser kleine Stich in meinen Fahrradreifen, das ist wirklich zu vernachlässigen. Nein, es ist nicht zu vernachlässigen. Du fährst ganz, ganz furchtbar. Und du merkst es auch bald, das, was nicht stimmt. Ja? Die einzige Chance, richtig zu fahren, ist, du hast einen vollen Reifen ohne Loch. Ganz einfach. Und das ist mit der Sünde ganz genauso. Du kannst dich sagen, diese eine kleine Sache, die ist doch nur wirklich zu vernachlässigen. Entweder ist die Luft raus oder sie ist drin. Dazwischen gibt's nichts. Und Gott hat bestimmte Dinge, die er jetzt von mir erwartet und die kann ich bringen und die soll ich bringen und er macht mich dafür verantwortlich. Und morgen lehrt er mich Sachen, ja, die ich heute noch gar nicht sehe. Okay, ja. Aber Gott erwartet, dass ich auf der Höhe meines Wissens, meines Belehrtseins, meiner Verantwortung auch lebe. Und dann segnet er mich. Und ich kann nicht sagen, naja, eigentlich 98% bin ich echt in Ordnung. Entweder du bist in Ordnung oder du bist nicht in Ordnung. Ganz einfach. Und wenn du die Dinge rausgetan hast und bekannt hast, die du verbrochen hast, dann bist du in Ordnung. Preis dem Herrn. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sag, ja, aber was ist, wenn ich morgen wieder? Nur morgen ist morgen. Jetzt erstmal bist du rein. Jetzt bist du rein, weil du alles bekannt hast. Und wenn du wieder fällst in diese Sache, gut, dann wirst du es wieder bekennen. Sag, ich habe schon so viele Male bekannt. Nun, du wirst so viele Male bekennen, bis du den Schlüssel findest, das Ding zu vermeiden. Aber solange du den nicht gefunden hast, wenigstens sei so ehrlich und bekenne. Und tu das Ding aus deinem Leben raus. Das Blut Jesu reinigt von jeder Sünde. Und wenn jede Sünde gereinigt ist, was bleibt übrig? Wir sind rein vor Gott. Und das ist so gut. Das ist so schön, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich. Ist alles in Ordnung mit uns? Bin ich auf Spur? Bist du zufrieden? Und dann vom Himmel, mein Junge, so wird's was. Und er streichelt dir über den Kopf. Er sagt auch, mein Mädchen oder was auch immer, ja. Und du hast das Zeugnis in dir, du gefällst Gott. Und Gott sagt, hab nur Geduld, geh weiter in den Dingen, die ich dir gegeben habe. Und ich werde dich segnen, ich werde dich mehren und ich bin mit dir. Halleluja. Und alles beginnt damit, dass wir den Maßstab von Gottes Wort an unser Leben wirklich anlegen. Nicht nur glaube ich an die Bibel, sondern ist die Bibel auch in meinem Leben. Das ist der Punkt. Halleluja, oh Halleluja. Herr, wir danken dir. Dass du uns nach vorne bringst. Wir danken dir, dass wir mit dir wachsen können. Danke, dass du den Finger auf Dinge legst. Und dass du mit so viel Liebe und Autorität sprichst und sagst, bring das in Ordnung. Ich will dich segnen. Ich will dich fördern. Ich will dir mehr geben. Ich will dir ein reines Gewissen geben. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns in neue Dimensionen führst. Danke dir für jeden, der sich jetzt ausstreckt nach dir und der dir die Erlaubnis gibt, zu erforschen, zu prüfen, der dich anerkennt als den, der die Herzen prüft, erforscht und läutert. Ich danke dir, dass du nicht bedrohlich kommst, dass du nicht knechtisch irgendwie uns einschüchterst, und uns Angst machst, sondern dass du uns motivierst, dass da mehr Reinheit ist, mehr Freiheit, mehr Wohlgefallen von dir. Halleluja. Oh Herr, wir wollen dir das sagen, wir wollen total rein sein. Wir wollen mit den Spielen aufhören, wir wollen mit denen so tun, als ob aufhören. Wir wollen wirklich radikal werden und dieses bürgerlich, behäbige, oberflächliche beiseite tun. Wir wollen nicht mehr Angst haben, fanatisch zu werden. Herr, die Leute, die dir nachgefolgt sind, die waren so extrem. Und du willst auch, dass wir, was unsere Werte angeht, unseren Maßstab, unser Verständnis, unsere Prioritäten, dass wir extrem werden, dass wir sagen, du bist Gott. Du hast gesagt, du bist ein heiliger Gott und wir sollen auch heilig sein. Ich bete, dass du den Geist der Furcht des Herrn uns schenkst. Dass das eine Realität wird in uns, dass es wirklich eine Ewigkeit gibt. Dass eines Tages alles anders ist, als es jetzt ist. Dass wir vor dir stehen werden, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes Wort, über unser Leben. Dass du uns fragen wirst, dass wir vor dir stehen. Dass alle unsere Werke geprüft werden, ob das nur religiöse Schau war, um andere zu beeindrucken und selbst zu befriedigen, oder ob das aus Gehorsam und aus Liebe und Hingabe an dich geschehen ist. Komm, Heiliger Geist, mach uns den Himmel real. Zeig uns, wie wir mit dir kooperieren können, damit der Durchbruch kommt. dass wir dich in Fülle erleben, dass du unser Leben durchtränkst mit Herrlichkeit und Frucht gebracht wird, die nicht unser eigenes Bemühen ist, sondern Frucht der Gnade. Halleluja. Der Herr lagert sich jetzt hier heute Abend über uns. Und das Wort Gottes sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn wir darum bitten, Gott, mach mich rein. Bring mich in die Furcht des Herrn. Lass mich deine Heiligkeit sehen. Lass mich wandeln vor dir und nicht mehr vor Menschen. Wenn wir darum bitten, er gibt uns das. Und er schneidet uns ab von diesen Spielen, von diesem zu tun, als ob. Er tut es. Alles, was er braucht, ist einfach unsere Einwilligung. Wenn wir uns in dieser Weise ihm weihen, er registriert das. Und du kannst in den nächsten Tagen und Wochen Durchbrüche erleben, auf die du Jahre gewartet hast, weil du einen Schritt gegangen bist, weil du ihm erlaubt hast, ans Eingemachte zu gehen, an das Verborgene, an das Geheime. Herr, wir sehen in deinem Wort, so viele Male waren da Männer, Frauen, die haben gebetet, Gott, erforsche mich, erprobe mich, prüfe mein Herz. Und du hast ihr Gebet gehört. Du bist derselbe heute. Du bist der Herzenskenner, der Erforscher, der Prüfer. Gott, was ist es wert, wenn wir in unseren eigenen Augen irgendwie uns richtig und in Ordnung vorkommen? Das zählt nichts. Wir wissen nur das, was du über uns offenbarst. Und so sagen wir, komm, der du die Herzen erforscht. Prüfe uns. Zeig uns, wie wir es meinen. Mach offenbar, dass wir von innen heraus rein werden. Dass wir dieses Kritisieren und übereinander erheben und mit Genuss über die Fehler der anderen herfallen, dass das rauskommt aus unserem Leben. Dass da Worte der Gnade sind, dass wir betrübt sind, wenn da jemand fällt. Und dass wir flehen vor dir im Verborgenen, dass wir segnen, dass wir hochheben, dass wir Vergebung aussprechen, Gnade aussprechen. Gerade jetzt bei einigen legt der Herr den Finger auf diese Sache. Und sage, ich möchte, dass du aufhörst, über die Fehler der anderen herzuziehen, dich daran zu weiden wie ein Pharisäer, dass du besser bist als die. Wenn dich der Fehler der anderen wirklich bekümmert, dann geh ins Gebet und flehe und bete. Und dann geh zu dem Betreffenden hin und sag, ich möchte irgendwie, dass es leichter wird für dich und besser wird. Was kann ich tun? Du kommst als ein Diener und nicht als ein Richter. Und da ist so eine Festung an diesem lieblos reden und der Heilige Geist wird das raustun hier, weil er etwas vorhat hier, einen Durchbruch. Und er sagt, du hast nur zwei Alternativen. Du tust diese Sünde raus aus deinem Leben und wirst mitgenommen werden in diesen Strom der Herrlichkeit, der kommen wird hier. In dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden. oder du hältst fest an dieser Sünde. Und die Sünde wird dich davontragen in einen anderen Strom. Aber der Herr sagt, es kommt eine Zeit der Entscheidung. Es kommt eine Zeit, wo du dich trennst, entweder von deinen Brüdern oder von der Sünde. Entweder vom lebendigen Gott oder von all dem, was unheilig ist, was Gott nicht gefällt. Es kommt eine Zeit und sie ist nah. Sie wird nicht in ferner Zukunft kommen. Sie kommt. Der Geist der Furcht des Herrn kommt über diese Gemeinde. Der Geist der Heiligkeit Gottes, der Geist der Ehrfurcht vor einem heiligen Gott bringt, der Geist, der das reinigende Feuer Gottes freisetzt in den Herzen. Er wird kommen an diesem Ort und er wird brennen und es wird erfüllt werden, wie die Schrift sagt, kein Unreiner wird kommen. Kein Unreiner wird kommen, der Sünder wird erschrecken in Zion. Das wird buchstäblich sich erfüllen hier. Der Sünder wird erschrecken in Zion. Gott bahnt einen neuen Weg und kein Unreiner, kein Unheiliger wird auf diesem Wege gehen. Ein neuer Weg im Geist wird gebaut werden, ein neuer Weg im Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist, für Umbau, geistlichen Umbau, Umstrukturierung dieser Gemeinde. Ich danke dir für Wege, die gebahnt werden, für deine Herrlichkeit, dass sie kommen kann und wie sie weiter fließen kann von hier in andere Orte, wie sie fließen kann von hier in die Nationen. Von hier, sagt der Herr, werden Ströme des Segens fließen in Nationen. Von hier werden Ströme fließen in verschiedene Nationen. Ströme des Segens. Gelder, Unterstützung, Menschen werden gehen von hier, gesandt werden von dieser Gemeinde, gesandt von der Leiterschaft, gesegnet von der Gemeinde, werden gehen und werden einen Dienst haben. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja. Erfasse unser Herzen, Geist der Furcht des Herrn. Erfasse unser Herzen. Du Geist der Furcht des Herrn, wie sehr brauchen wir das? Herr, wir möchten, dass du es uns nicht erlaubst, in irgendeiner Täuschung drin zu bleiben, über uns und über unser Leben. Herr, wir wollen an diesen Punkt kommen, wo du uns demontieren kannst, damit du uns durch Gnade neu aufbauen kannst, wo die eigenen Dinge rauskommen aus unserem Leben. Dass wir echt sind, durch und durch echt sind. Oh, wir danken dir so sehr. Oh, wir halten dir unser Herzen hin. Heiliger Geist, du bist der Heilige Geist. Du bringst uns einen heiligen Gott. Du bringst uns die Heiligkeit. Du bringst Reinheit und reine Freude, die tief geht. Oh, wir danken dir so sehr. Halleluja, Halleluja. Du darfst in meinem Leben aufdecken. Du darfst wirken, wie du willst. Du darfst, ich begehre das. Ich sehne mich danach. Du darfst mir die Dinge zeigen, die ich aus der Hand legen soll. Du darfst mir zeigen, was ich beginnen soll zu tun. Du darfst wirken, weil du Gott bist. Und weil ich dir schon längst die Herrschaft eingeräumt habe. Tritt jetzt deine Herrschaft an in unserem Leben. Tritt deine Herrschaft an. Komm du, besuche uns. Halleluja. Herr, wenn wir in diesem Bibelstudium fortfahren, hilf uns, dass wir total offen sind, total verlangend sind, total begierig sind nach deinem Wort der Ermutigung und der Tröstung, der Reinigung, der Herausforderung. Oh, dass wir total begierig sind, dass wir alle eigenen Sicherheiten beiseite lassen, diese menschlichen Sicherheiten, ja, wenn das wirklich rauskommt in meinem Leben, wenn ich da wirklich klar Schiff mache, was sollen andere denken? Herr, nimm diesen Götzen, etwas sein zu wollen vor anderen Menschen, nimm das raus aus dieser Gemeinde. Nimm diesen Götzen der Wohlanständigkeit raus aus dieser Gemeinde. Oh, Heiliger Geist, fälle du diesen Götzen der bürgerlichen Wohlanständigkeit, eine nette, harmlose, passable Fassade vor anderen aufzubauen und darunter alles morsch und brüchig und nicht echt gewachsen, nur so drüber gezuckert irgendwie. Nimm das raus. Oh, mach uns aus einem Guss, mach uns aus einem Stück, mach uns wahr, gerade, echt und klar. Oh, wir bitten dich, Geist Gottes, komm über uns. Zeig du uns, wie wir uns heute heiligen, damit morgen du kommen kannst und du Wunder tun kannst. Oh, wir danken dir, wir geben dir alle Ehre, wir geben dir alle Ehre. Oh, du bist wunderbar, du bist wunderbar. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich empfinde nicht, dass es heute Abend dran ist, dass wir gesondert jetzt mit Handauflegung so beten für Einzelne. Der Geist Gottes ist hier. Ich spüre das, wie er wirklich beginnt, sich zu lagern über uns. Und was du wissen willst, was du brauchst, er sagt dir das da, wo du auf deinem Platz bist. Er beantwortet deine Gebete, auch wenn jetzt nicht irgendwas passiert. Aber solche Entscheidung, so etwas mitgebetet zu haben, was ich jetzt hier gebetet habe, und ich stelle mich total drunter, denkt nicht, dass ich das irgendwie so euch vorbete und ich bin davon ausgenommen. Ich weiß, dass ich der Erste bin, wenn ich so etwas predige, das trifft mich und ich bin bereit und ich will Veränderung sehen in meinem Leben, ich will weiterkommen.